Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
Herzlich willkommen zu den Trek Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Enzin Michael, ich grüße dich.
Lebe lang und prosper, sagen wir so mal.
Hallo. Ja, ganz genau. Ja, wir sind mal wieder hier bei den Trek Nerds unterwegs. Ist eine ganze Weile, dass wir hier auf Sendung waren mit dieser Rubrik. Und es gibt einen Anlass, genau genommen zwei Anlässe. Zum einen, Lower Decks ist zu Ende und Section 31 ist am Start. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was wir darüber denken, dann bleibt jetzt dran. Aber Vorsicht, es wird zu heftigen Spoilern kommen. Und wenn wir damit einsteigen, Michael, vorher für alle, die irgendwie zum ersten Mal hier sind, wir haben noch mehr.
Ja, wir haben ganz, 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 ganz viel mehr und das findet ihr alles auf nerdizismus.de. Ja, wir haben eine Homepage und auf dieser Homepage findet ihr alles, was wir bisher so eingesprochen, eingetippt und anders verbracht haben. Das Wichtige aber hierbei ist, dass ihr auf dieser Homepage auch einen grünen Feedback-Button seht. Da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr uns fleißig schreiben oder Sprachnachrichten schicken, zum Beispiel an unsere WhatsApp-Adresse an die 01525 964 7709, oder ihr schreibt uns das Ganze ganz klassisch per E-Mail an die info@nerdizismus.de oder diskutiert mit uns auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/discord.
Und wer auch mein Stimmchen mal live sehen möchte, der kommt am 25.01. ins Rabbit Hole Theater nach Essen. Da ist der wunderbare Eos Andi, dieses Mal unser Gast Chris. 20 Euro kostet der ganze Spaß. Danach sind wir noch für euch da, machen noch ein schönes Meet and Greet, trinken noch einen zusammen und haben vorher noch eine schöne zweistündige lustige Show. Kommt doch mal vorbei. Rabbit Hole Theater in Essen. Zieht euch ein Ticket. Das ist wirklich klasse. Kommt vorbei. Wird großartig. So. Dann würde ich mal sagen, first things first, Dinge, die zu Ende gehen, ja. Auf Tote soll man ja bekanntlich nicht eintreten, dann nicht schlecht über sie reden. Wir haben ja, mea culpa, die vierte Staffel von Lower Decks komplett vergessen. Irgendwie.
Ja, du.
Und hatten wir irgendwie halt keine Zeit und auch irgendwie vergessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kam halt die fünfte und ich habe auch die erst vor wenigen Tagen zu Ende geschaut. Und habe sie dann an einem Wochenende oder an einem Sonntagnachmittag, ehrlich gesagt, mal so ein bisschen durchgebinged. Und eigentlich fast schon mehr aus dem Bass heraus, der sich in den letzten zwei Minuten für ungefähr zwei Sekunden ereignet hat. Und wo also die Fanszene der Star Trek Fans schon explodiert ist, denn es hieß, sie hätten Discovery in eine alternative Zeitlinie, vielleicht die Kelvin Timeline oder sonst irgendwas verschoben. Und ja, darüber können wir natürlich jetzt gleich ein bisschen sprechen. Michael, du hast ja von Lower Decks durchaus eine viel höhere Meinung als ich. Nicht, weil ich das grundsätzlich schlecht fand, aber ich kann einfach nicht über die Hürde Animation springen. Für mich ist und bleibt es kein vollwertiges Star Trek. Das ist meine Meinung. Das dürft ihr da draußen gerne anders sehen. Aber eine Show, ein Franchise, das sich grundsätzlich ja eigentlich ernst nimmt. Ja, es ist ja jetzt nicht irgendwie Stromberg oder Ted Lasso oder irgendwie eine Comedy-Serie, sondern es ist ja, Star Trek ist ja ein Franchise, das sich ja ernst nimmt innerhalb seines Universums. Natürlich gibt's auch mal ein paar, ne, etwas leichtere Folgen und so weiter, aber grundsätzlich nimmt es sich ernst. Und wenn dann anfängt, ein Franchise sich über sich selbst referenzierend lustig zu machen, ja, kann ich da irgendwie nur so bedingt drüber lachen, ne? Und du weißt, ich habe die ersten zwei Staffeln, haben wir gemeinsam drüber gesprochen, die erste Staffel, die kam ja durchaus gut weg bei mir und ich will da jetzt auch überhaupt nicht den Stab brechen und sagen, das war alles Mist und Murks, ganz im Gegenteil, das war schon sehr gut im Rahmen dessen, was halt so eine Cartoon-Show ist, wobei mir da die Expertise und der Vergleich fehlt. Aber ich hätte mir halt doch immer wieder bei dem einen oder anderen gewünscht, hätte mal eine ernsthafte Realserie sein müssen. Und ja, es gab das Crossover mit Strange New Worlds, aber trotzdem, ich kann das nicht ernst nehmen. Und dementsprechend kann ich leider auch die Freude über die Discovery-Klingonen, die jetzt in eine alternative Zeitlinie verbannt sein sollen, nicht so wirklich teilen, weil, nee, es war zwar on-screen und damit ist es irgendwie Canon, aber es ist halt dann doch nicht irgendwie Canon. Das waren meine Gedanken zu Lower Decks. Was waren deine?
Ihr kennt, die meisten, die uns gehört haben, die kennen auch schon meine Meinung zu Lower Decks. Ich finde sie ziemlich gut. Ich fand sie sehr positiv, die Serie. Gut, in der Staffel 4 hat sie gefühlt ein bisschen an Qualität abgenommen. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau, wieso. Staffel 4 ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ein, zwei Jährchen wieder her, sozusagen. Oder was war es zuletzt? 2023, ja, in der Tat schon fast zwei Jahre her. Und ja, die ist mir nicht so deutlich in Erinnerung geblieben wie die ersten Staffeln. Und ja, Lower Decks ist dann für mich auch zu so einer Serie geworden, die ich dann irgendwann mal geguckt habe. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, zum Launch Date musste ich jetzt alle Folgen direkt schauen oder musste mir unbedingt einen Screener holen dafür. Nö, es hat sich für mich jetzt auch mit Staffel 5 so ergeben. Wir haben es irgendwann geguckt, als es raus war, haben wir ein paar Episoden geschaut und dann, als fast das Finale da war, haben wir uns auch immer jede Woche die letzten Episoden vorgenommen. Und ich finde es weiterhin eine schöne, natürlich sehr selbstreferenzielle Cartoon-Serie, aber so ist sie ja auch angelegt, dass sie mehr Comedy ist als vieles andere. Aber dazu muss ich persönlich sagen, dass sie auch ihre ernsthafteren Momente hatte und für mich durchaus in vielen Folgen auch vollwertige Star Trek war, weil sie dann auch interessante Geschichten für sich umgesetzt hat. Jetzt denkt ihr vor allen Dingen mal in der letzten Staffel, in der fünften Staffel, die Klingonen-Folge, der Farewell to Farms, das war ja schon quasi ein Minifilm für sich, der richtig, richtig großartig gemacht worden ist. Und auch die Plots, die da drin verarbeitet worden sind. Klar ist viel Bekanntes wiederholt worden und jetzt hat man viel auch in der letzten Staffel mit dem Mirror Universe gemacht oder mit dem Potenzial von verschiedenen Multiversen. Man hat quasi das MCU des Star Trek so ein bisschen eröffnet. Aber darin sind sie echt gut und das hat denen auch viel Gelegenheit gegeben, überhaupt mit bestehenden Charakteren rumzuspielen oder andere wieder mit reinzubringen. Denkt ihr daran, hättest du am Anfang der Staffel, der Serie gedacht, dass irgendwann mal Data eine komplette Folge mit dabei sein wird? Das haben sie geschafft und die haben vor allen Dingen Hommage und sehr viele schöne Folgen zu vergangenen Franchises mit reingebracht. Ja, so ein Discovery und Strange New Worlds und so haben immer mal wieder auf Classic Star Trek verwiesen, aber hier haben wir Leute von Discovery dabei gehabt. Wir haben Leute von Next Generation dabei gehabt. Wir haben quasi aus DS9, wir haben eine ganze DS9-Folge bekommen, was wir an anderer Stelle bisher noch nicht wiederbekommen haben. Und diese Serie hat den Fans, die mit dem Format klargekommen sind, so viel gegeben und so viel auch weitererzählt in einem Universum, wo wir vielleicht höchstens noch was über Bücher oder kleine Verweise in anderen Serien überhaupt was von diesen anderen Serien im Star Trek-Universum, gerade in den klassischen, mitbekommen haben, dass ich ihr einfach nur sehr, sehr dankbar bin, dass sie so vor sich gegangen ist. Und ja, wie gesagt, die fünfte Staffel, die fand ich jetzt schon richtig gut, auch wenn ich sie nur nebenbei geschaut habe, weil sie haben ein bisschen zurück wieder gezogen von dem sehr seriellen, was sie in Staffel 4 gemacht haben, dass sie quasi eine Story durchgezogen haben und haben sich mehr wieder auf die Folgen der Wochen konzentriert. Und dabei sind wirklich schöne Einzelepisoden rausgekommen. Ich sag nochmal, das Farewell to Farms, allein der Starter der Staffel mit der Dos Cerritos, mit der zweiten Cerritos, die dann eine alternative Mirror Universe von denen mit reingebracht hat. Ich fand jetzt den Anfang mit den Orionen die Story jetzt nicht unbedingt so spannend. Das war klar, dass sie das innerhalb von zwei, drei Folgen wieder auflösen werden. Aber dann haben wir eine ganze umgedrehte Folge zum Beispiel bekommen, was in anderen Serien die Lower Decks Folge quasi wäre. Die anderen, die man sonst nicht sieht, waren dann hier die Upper Decks. Ja, und wenn man allein das Finale sieht, wenn Lower Decks 1 kann, und da stimmst du mir hoffentlich zu, dann ist es Season Finales oder den Weg zum Season Finale und dann das Finale selber. Weil das ist für mich persönlich unter den Top-Finales aller Star Trek-Serien drin gewesen und gleichzeitig haben sie es ein Universum eröffnet, haben Möglichkeiten geschaffen, dass es irgendwann vielleicht nochmal weitergehen könnte oder dass man sie in anderer Form wiedersehen würde und haben trotzdem das den Bogen der Serie schön abgeschlossen. Also die Serie muss nicht weitergehen, aber man wird sie doch schon ein bisschen vermissen, weil man das Potenzial sieht, was da noch hätte kommen können.
Du hast durchaus recht und in einem Punkt muss ich dir widersprechen. Mhm. Und zwar habe ich mir jetzt gerade noch mal die Liste der Cameos angeguckt, wer da so alles dabei war. Ja. Mhm. Und ganz ehrlich, es bestätigt eigentlich so ein bisschen meine Theorie oder weniger Theorie, die Wahrnehmung, die ich auch bei Star Wars habe. Auch so ein Franchise, was am Boden liegt. Mhm. Dass wenn ich mir den Merch angucke von Star Wars, den aktuellen, dann will den neuen Merch halt keiner haben. Was kaufen die Leute? Die kaufen Classic Stormtrooper, die kaufen Vader, die kaufen X-Wing Fighter, kaufen vielleicht noch einen Grogu und vielleicht noch einen Mando. Aber den Rest kaufen die nicht. Ja? Du kaufst vielleicht noch einen First Order Trooper, maybe. Also in den Mengen. Ja? Womit rennen die Leute rum? Was sind die klassischen Verweise? Womit werden die Nerd-Shirts gemacht? Was ist auf den Nerd-Shirts drauf? Ganz selten die Sequels. Ganz, ganz selten die Sequels. Und wenn ich mir hier jetzt die Cameos angucke, dann sehe ich halt hier einfach nur Berman Era. Sonst nichts. Also nur Berman Era. Ja. Ja, da ist nichts aus irgendwie nach 2009 dabei. Und ich finde, das ist, ja, im Englischen sagt man telling. Also ich finde, das sagt eine Menge aus. Klar. Und das sagt damit was aus, dass ich dieses Franchise einfach am Ende des Tages trotz x neuer Serien am Ende, wenn es sich über sich selbst lustig macht und auf eine Wissensbasis berufen muss, auf die sich alle einigen können und über die man sich lustig machen kann, weil sie jeder kennt, das ist der entscheidende Punkt, weil sie jeder kennt, denn dann nur dann funktioniert ja der Inside-Joke. Ja, wenn ich das Trope nicht kenne, den Charakter nicht kenne, dann funktioniert's ja nicht. Und das finde ich dann schon sehr bezeichnend, dass man also einfach nur in der Lage ist, diese Gags zu machen auf, ich sag jetzt mal böse, auf Kosten der Berman Era. Das ist auch wirklich nur die Berman Era. Es ist ja fast kein Kirk Spock, wenn mal erwähnt, aber die kommen jetzt nicht wirklich großartig vor. Ich glaube, es kam George Takei, hat, glaube ich, mal mitgemacht, wenn ich mich recht entsinne. Das war es aber dann auch schon, ne? Und ansonsten haben sie fast niemand rausgeholt, aber sie haben halt eben alle anderen rausgeholt. Sie haben natürlich, ist ja auch schön, dass sie immer alle originalen Sprecher gekriegt haben. Die haben jetzt sogar für die letzte Staffel jetzt ja Brent Spiner rausgeholt und Garrett Wong. Und was ich natürlich immer großartig finde, ja, das war mein Highlight, dann natürlich dann Andrew Robinson und Alexander Siddig als Garak und Bashir. Und man hat da halt so ein bisschen diese Fanfiction weitergesponnen, dass die ja eigentlich so eine homoerotische Spannung hatten. Ja, gucke ich mir nochmal DS9 an. Ich gucke es ja so ab und zu mal so selektiv in eine Folge rein, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Irgendwann gucke ich es nochmal komplett und dann will ich da mal besonders drauf achten, ob da wirklich was dran ist.
Oder da ist so Subtext bei denen dabei.
Ja, schon. Aber ich habe es halt noch so unter dieser Warte raus noch nie geguckt.
Und, aber ich muss gerade deinen Ausführungen, eigentlich widersprichst du dir so ein bisschen in deinen Ausführungen, weil das ist ja jetzt nur ein Kommentar auf New Track und New Track haben wir ja ganz stark drüber gesprochen und das will diese Serie ja nicht, die will ja das Alte feiern, die will ja das Alte loben und das holt sie ja wieder ab, auch wenn sie sich natürlich über Tropes lustig macht, sieht man doch, wie sehr die das alte Track, vor allen Dingen die Berman Era, aber man hat natürlich auch Verweise auf das klassische Track gehabt, aber man sieht doch, wie die Serie das einfach nur feiert und wie die sagt, wie gut das alles war, dass selbst hier die Leute in der Föderation Fans von den berühmten Schiffen und von den berühmten Kapitänen sind.
Was ich damit sagen möchte, ist, dass halt einfach nichts Neues hinzugekommen ist, was parodiewürdig ist. Verstehst du?
Ach so, ja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, sie haben, also ich finde es schon, die Cerritos mit ihrer Crew ist mir ganz stark jetzt in Erinnerung geblieben. Die haben ein paar Episoden gehabt, die natürlich auch Klassisches mit drin hatten, aber die auch wirklich eigene Wege da gegangen sind. Beispielsweise dieses, ich kann es immer noch wieder sagen, weil es eine großartige Folge ist, dieses Farewell to Farms. Und die haben sich ja letztendlich auch an vielen Stellen wieder selbst referenziert, auch was, weil sie ja natürlich in 5 Jahren ganz schön oder in 5 Seasons ganz schön Lore für sich auch aufgebaut haben. Und du kannst mir nicht sagen, dass das nicht die Crew ist, an die man sich am ehesten von den verschiedenen Charakteren erinnern kann in Zukunft. Das macht natürlich auch einiges aus, dadurch, dass sie jetzt beispielsweise auch im Live-Action einen Auftritt hatten von Beckett und Bäumler.
Ja, da bin ich ja vollkommen bei dir. Und ja. Warum kann man sich am meisten an sie erinnern? Weil sie im Grunde genommen alles das machen, was halt Berman Track und so weiter gemacht hat. Und wer hätte es gedacht? Ich weiß, es ist eine kühne These, aber ich werf sie mal in den Raum. Es funktioniert?
Ja, natürlich funktioniert's. Und das beweist diese Serie, dass es funktioniert. Ja gut, am Ende wurde sie auch gecancelt, weil nach Staffel 5 wollten sie sie dann wohl nicht weiter produzieren, obwohl Cartoons ja relativ einfach zu oder kostengünstiger zu produzieren sind als der ganze Rest. Und man ja sieht eigentlich, dass die Fans das feiern. Aber dann sieht man auch wieder, leider dadurch, dass das klassische Track nicht mehr so einen Appeal im Massenmarkt hat wie der Rest. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Die alte Fanbase, die alten Trackies haben eine gewisse Masse, aber haben nicht eine Masse, die groß genug ist, um solche klassischen Serien aus rein wirtschaftlichen Gesichtsgründen zu untermauern, zu rechtfertigen.
Und das war es meiner Meinung nach halt eben noch nie. Ich habe ja in meinem längeren Essay über Star Trek und New Trek eine Annäherung, den ihr bei uns auf der Webseite findet, darüber geschrieben, wo ich eben sage, okay, für die Gruppe, die du gerade eben beschrieben hast, waren immer die Serien da. Ja?
Ja.
Und natürlich waren Serien produzieren halt früher viel günstiger. Deswegen hast du ja auch 22, 24, 25 Folgen gemacht. Und für den Massenappeal waren die Filme da. Deswegen waren ja auch die Filme mit am beliebtesten, die eher so die actionlastigeren waren. Und nicht die, die eigentlich eine klassische Track-Story hatten, die unter Umständen vielleicht was ruhiger erzählt wurde oder so. Ja. Und das hätte man ja auch wunderbar beibehalten müssen. Aber nein, man hat halt versucht, den Bum-Bum und Pfeil und Bogen und Schießerei und Action in die Serienwelt zu transferieren. Und das hat halt nicht funktioniert. Und man hat halt, und das Schlimme ist, man hört halt überhaupt nicht auf, es zu versuchen. Und über das, was wir jetzt hier gleich sprechen, Section 31, geht's halt genauso weiter. Und das funktioniert halt schlicht und ergreifend bei dieser Klientel nicht. Und man versteht es einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum man es nicht versteht, weil es ist jetzt echt keine Rocket Science.
Ja, es ist keine Rocket Science, es ist aber ein Franchise, es ist eine IP und mit einer IP will man Geld verdienen und wenn man nicht groß Geld verdienen kann damit, dann wird man es auch nicht weitermachen. Das ist, glaube ich, eher ein Phänomen davon, dass wir jetzt am Ende des goldenen Zeitalters der Serien leben, wo dann nicht mehr so viel Geld in alles reingeschmissen wird. Am Anfang, als Discovery angefangen hat, da hätte ein Mutiger hinkommen können und vielleicht eine hochwertige, mit guten Schreibern produzierte Star Trek-Serie produzieren können und hätte so das Franchise ins ganz andere Richtungen treiben können. Aber das hat man ja damals nicht versucht und jetzt gibt es einfach kein Geld mehr dafür, um das versuchen zu können.
Naja, ich verlange ja gar nicht viel, ich verlange ja einfach nur Qualität. Und in dem Punkt muss man ja sagen, hat Lower Decks ja abgeliefert. Ja. Und das ist es halt eben, verstehst du? Da gibt es also eine Gruppe von Menschen bei Paramount, die ja offensichtlich genau wissen, was sie tun. Und alles, was man diesen Leuten gibt, ist das, und es geht ja nicht nur mir so, es ist ja viele Menschen da draußen, habe ich jetzt, ich weiß, ich habe mir einige Reviews ja auch dazu durchgelesen und angehört. Ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, diese Cartoon-Kram ist halt nicht vollwertiges Track für mich. Da gibt's ja, das ist jetzt vielleicht nicht die Mehrheit, aber es sind auch nicht nur Einzelstimmen, sondern da gibt's schon eine Menge davon. Und was ich nicht verstehe, ist, dass man in den Executive Board nicht versteht, dass man da was hat, was funktioniert. Und wir werden ja heute auch noch Skeleton Crew aufnehmen. Das heißt, ihr werdet also, wenn ihr das hier hört, könnt ihr wahrscheinlich schon die Folge zu Skeleton Crew zum Staffelfinale. Und da werde ich das eigentlich auch nochmal sagen. Aber da ist es ja auch genauso. Ja, da haben wir jetzt plötzlich eine Serie, die gar nicht mal so schlecht ist. Es ist weiß Gott kein Peak TV. Ja, aber es ist auch jetzt weiß Gott kein Schrott. Und diese Serie wird aber das Franchise nicht mehr retten, weil vorher einfach zu viel zerstört wurde. Und ähnlich ist es halt auch mit Lower Decks. Das wird in positiver Erinnerung bleiben, aber ich persönlich werde da wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen. Ich habe das jetzt geguckt, okay, haha, ich habe auch ein paar Mal gelacht, vielleicht nicht so oft, wie ich es wollte, aber ich habe die Gags durchaus verstanden. I'm done und jetzt können wir gerne weitermachen mit was von der gleichen Truppe, aber mit echten Schauspielern. Das fände ich gut.
Ja, Ich bin bei dir. Star Trek hat verdient, dass man nochmal wieder eine hochwertige und gerne auch günstig produzierte Serie haben muss. Es muss ja nicht alles riesen, müssen ja nicht 10 Minuten CGI-Szenen in der Serie sein. Das hat ja früher auch anders funktioniert. Auch es ist leider der Massenmarkt und es ist leider das, was mit dem heutzutage geworben wird, dass mindestens 90% einer Serie mittlerweile auch aus Special Effects bestehen muss. Aber das macht es ja am Ende gar nicht aus. Letztendlich, gut, abschließend zu Lower Decks, ich kann es immer noch, die noch nicht reingeschaut haben, sollten vielleicht mal reinschauen, gibt dem Ganzen eine Chance, geht über ein paar Folgen hinaus, es wächst hier eine wunderbare Crew zusammen und wunderbare Geschichten werden erzählt und eine Crew, die mir in Erinnerung bleiben wird. Und ja, ich kann den Gedanken verstehen, warum es für dich kein richtiges Track ist. Für mich ist es richtiges Track und ich glaube, hätten sie jetzt noch die Chance bekommen, ein paar Staffeln zu machen, hätte das noch richtig viel größer und noch besser werden können. Aber ich bin zufrieden, dass wir so viel bekommen haben und finde schön, dass die Serie sich in sehr positive Richtungen am Ende auch entwickelt hat.
Dann würde ich sagen, springen wir mal zum neuesten Oeuvre der Familie Kurzmann. Sie beehrt uns mit einem, ja, Eventfilm. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals geplant war, dass das Ding ins Kino kommt. Sind wir dankbar und glücklich müssen wir sein, dass es nicht passiert ist. Ja. Und man beehrt uns also mit dem nun lang angekündigten Section 31 Film.
Genau. Und ganz wichtig, Leute, wir spoilern hier wirklich alles von dem Film. Wenn ihr euch den anschauen wollt, was wahrscheinlich nicht unsere Empfehlung ist, dann solltet ihr vielleicht hier kurz eine Pause machen und uns nachher wieder weiterhören. Aber wir sprechen wirklich über alles in diesem Plot.
Ja, ganz genau. Also, worum geht's? Wir greifen, oder wie soll ich sagen, man hatte wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Geld übrig oder man hatte einen längerfristigen Vertrag mit Michel Yeoh gemacht, also musste man die irgendwie jetzt auch nochmal unterbringen und da hat man sich gedacht, was machen wir mit ihr? Wir könnten ja was machen, was wir ja schon 100.000 Mal bei Discovery und ich glaube auch bei Strange New Worlds, weiß ich nicht, angeteasert haben. Aber auf jeden Fall bei Discovery, dass wir was mit Section 31 machen. So, also mit der Sektion 31, dem geheimnisvollen Geheimdienst der Sternenflotte. Und die Giorgio, die gute Philippa Giorgio, für alle, die es nicht mehr wissen, die musste ja durch das Tor des, wie hieß der, des Wächters der Ewigkeit gehen, dem Karl auf der Nubus 4-5, weil nämlich die Philippa Giorgio, die wir ja in der Staffel, ich glaube, das war die dritte Staffel von Discovery, glaube ich, gesehen haben, war ja eigentlich die Imperatorin Philippa Giorgio vom Terranischen Imperium aus dem Spiegeluniversum. Und weil das Drehbuch es so wollte, dass man also nicht aus dem Spiegeluniversum ins normale Universum und dann noch in die Zukunft reisen kann. Das ist dann zu viel für die Moleküle, ja. Eins geht, aber nicht beides. Musste sie also wieder, damit sie sich nicht auflöst, wieder back in time und wurde also durch Zeit und Raum und Dimensionen geschickt und ist dann eben im Jahr 2255 rausgekommen, aber auch nicht mehr im Spiegeluniversum, sondern eben in, ja, der Prime Universe sozusagen. Ja, und das Letzte, was wir dann gesehen haben, ist, dass sie von irgendjemand angesprochen wird und es wurde halt eben so impliziert, das könnte dann Section 31 der Geheimdienst sein. Und so ist es auch, diesen Film haben wir jetzt bekommen.
Genau, nur zur Info, es war Staffel 2, wo die schon in Staffel 3, ab Staffel 3 war Discovery in der Zukunft unterwegs.
Ah, okay, siehst du mal, ja, so genau hat man sich das, ja, habe ich mir das gemerkt. Und ja, jetzt haben wir also diesen Film, der geht knapp 100 Minuten in der Regie von Olatunde Usunemne oder wie man ihn ausspricht. Der hat einige Sachen bei New Trek gemacht, er hat vor allem viele Discovery-Folgen inszeniert. Er hat aber auch den allseits beliebten und nie was mit weiterverwendeten Short Trek Calypso gemacht. Und jetzt hat man ihm also sozusagen angeboten, dann mach doch hier mal diese Star Trek Show, dieses TV Special oder diesen Film, von dem ich immer noch glaube, dass das wahrscheinlich eigentlich mal als Serie gedacht war und es, glaube ich, sogar irgendwie sich einfach nur so anfühlt, als wären das halt 4 Folgen zusammengeschnitten, aber dazu gleich mehr. Wie immer.
Es war in der Tat auch so. Also okay. Michelle Yeoh ist irgendwann selber hingegangen und hat gesagt, wäre es doch ganz cool, eine Spin-off-Serie zu Giorgio zu bekommen. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass man eine Serie aufbaut bei ihr, passend zu Staffel 2, wo ja auch die Section 31 und Control so ein bisschen vorkamen, haben sie dann in die Richtung gedacht, aber wahrscheinlich, und das ist natürlich etwas, was man nur spekuliert, erstens Covid-19, dann dadurch, dass Michelle Yeoh einen Oscar gewonnen hat, war es dann ziemlich teuer, diese Serie mit ihr zu produzieren. Und am Ende hat man wahrscheinlich gedacht, was wir nur vermuten können, gut, retten wir, was zu retten ist. Wir haben Geld über, wie du gerade gesagt hast, und machen wenigstens noch einen Film raus, wo wir einen großen Star dabei haben.
Ja, ganz genau. Und dann hat man sich halt gedacht, machen wir was mit Section 31. So, Section 31, ich meine, das kennt man ja vor allem aus DS9. Da hat es meines Wissens seinen allerersten Auftritt gehabt und dann gab es weitere Folgen in Star Trek Enterprise, dann gab es was bei Picard, Discovery, auch bei Lower Decks kam es mal vor. Man hat aber im Grunde genommen es eigentlich immer nur verschlimmbessert, denn wohingegen bei DS9, bei Enterprise weiß ich es nicht mehr so ganz genau, aber bei DS9, das ja wie gesagt so die geheime der geheimsten Geheimorganisation war das ja inzwischen bei Discovery dann eigentlich so, eigentlich kannte das schon jeder und sonderlich geheim waren die halt irgendwie auch nicht durch die ganze Geschichte und das zog sich dann bei Picard ehrlich gesagt auch so weiter. Film Into Darkness gab es, glaube ich, auch noch einen kleinen Gag dazu. Und es gibt da noch eine 4-teilige Romanreihe zu Section 31, wo dann eben auch Teile dieser Handlung, wo so ein bisschen drauf basieren. Dann kommt es natürlich noch in Star Trek Online vor, etc. pp. Aber die Geheimorganisation Section 31, die war eigentlich zum ersten Mal bei DS9 zu sehen.
Genau, und sie basierte halt auf dem Starfleet Charter Artikel 14, Sektion 31, die für außerordentliche Maßnahmen da war, die in Zeiten von extremen Gefahren möglich wären. Also das ist am Ende eine Organisation gewesen, die die Föderation mit unkonventionellen Mitteln sichern soll. So ein bisschen Richtung Tal Shiar, so ein bisschen Richtung Obsidian Order, dass man halt etwas hat, was wirklich das Extreme von allen ist. Und in der Föderation, die natürlich gewisse Werte vertritt, dann auch so eine Organisation vertreten ist.
Ja, es war bei den Fans nicht unumstritten, weil von einigen das doch als Verrat an den Werten von Gene Roddenberry angesehen wurde, überhaupt sowas zu denken. Ja. Also es war ja früher, gab es ja auch Kontroversen, ne? Es ist ja nicht so, dass es nur heute Kontroversen gab. Die gab es ja früher auch. Aber ich finde, es war irgendwie so ein bisschen anderem Ideenniveau. Andere wieder fanden das natürlich provokant und auch interessant. Ich persönlich hatte jetzt nie so ein Problem mit Section 31 in der Darstellung jetzt aus DS9 raus, ja.
Ja, ich fand die da super. Ich wollte eigentlich immer nur mehr von denen wissen, weil die natürlich, auch das ist wieder das Klassische, die waren so mysteriös. Man wusste nicht viel über die. Man hat zwischendurch mal ein paar Abgesandte davon reden hören oder die haben sich mal wieder eingeschaltet. Und das war alles. Das war so etwas, die sind extreme Maßnahmen eingegangen. Sie haben quasi sowas wie Ermordungen natürlich mit beauftragt, was nicht gewöhnlich war in der Sternenflotte und dadurch wollte man eigentlich mehr von der wissen, aber je mehr von der mitbekommen hat, wie du es da auch gerade schon gesagt hast, desto weniger besser ist es unbedingt geworden.
Ja, ganz genau. Es gibt halt so, weißt du, wie bei Book of Boba. Ja, man will das alles von Boba Fett überhaupt nicht wissen. Vor allem wenn es oder auch dem Solo-Film. Das sind so Sachen, die muss ich nicht wissen. Ja, man muss nicht alles zu Tode erklären. Aber hier war es dann halt teilweise auch so. Naja, gut. Also, jetzt ist das eben nochmal so ein Spin-off. Eine Serie war geplant. Die Serie wird nicht kommen. Es ist stattdessen ein Film geworden, der, wie ich gerade eben schon gesagt habe, gefühlt eigentlich nur aus 4 Folgen zusammengeschnitten wurde, wenn du mich fragst. Und da hat man dabei noch eine ganze Menge rausgeschnitten. Wer spielt mit? Michelle Yeoh als Philippa Georgiou, haben wir schon gesagt. Dann haben wir eine, ich sag mal, so eine lustige, es soll so ein bisschen Guardians of the Galaxy und so ein bisschen Ocean's 11 mäßig sein und irgendwie so Suicide Squad mäßig, also einen ganz komischen Mix an verschiedenen Charakteren. Der ist zum einen ein Formwandler, der aber jetzt kein Gründer ist, sondern halt jemand ist, der seine Form wandeln kann. Quasi ein Mensch, so heißt er auch, quasi. Der wird gespielt von Sam Richardson. Und Sam Richardson habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Hocus Pocus 2 geguckt habt, wenn ihr Ted Lasso war in 2 Folgen dabei, er hat mal auch 2 Folgen eine Stimme gehabt in Lower Decks. Weißt du zufällig, wer es war? Ich weiß es jetzt gerade nicht.
Boah, keine Ahnung.
Was weißt du eigentlich?
Dafür ist der mir nicht genug im Gedächtnis geblieben.
Er war allerdings, seine größte Rolle waren in Veep. Denn in Veep, also die Serie über die Vizepräsidentin, die ich an der Stelle einfach absolut nur empfehlen kann, auch wenn sie ein bisschen von der Realität eingeholt wurde, spielt er einen dieser Bürohilfen oder irgendwie so einen Assistenten von der Veep oder so. Also es ist großartig. Und das war so seine bekannteste Rolle, aber ich habe ihn da jetzt ehrlich gesagt auch nicht spontan nicht mehr wiedererkannt. Dann haben wir in der Rolle des Seth so ein bisschen der Iron Man der ganzen Geschichte. Der wird gespielt von Robert Kaczynski und den habt ihr vielleicht in Captain Marvel schon gesehen oder in Warcraft The Beginning, Pacific Rim hat er mitgespielt, ein paar Folgen True Blood und so weiter. Also den habt ihr, ist euch da vielleicht schon mal überlegt, laufen, wen hat er denn in Captain Marvel gespielt? Da hat er nicht mal einen großartigen Credit in den Hauptcast-Geschichten, also wird's wahrscheinlich dritter Skrull von hinten links gewesen sein. Dann haben wir.
Stimmt, ich kann mich an den, jetzt wo du das so erzählst, das an Pacific Rim. Da hat er mitgemacht. Da kann ich mich an sein Gesicht erinnern.
Genau, in Pacific Rim hat er nämlich den Chuck Hansen gespielt. War das nicht irgendwie so der Bruder von dem irgendwie? War das nicht dieses Zwillingspaar oder sowas? Irgendwie sowas. Ich meine mich so
dunkel dran. Ich habe den Film leider nicht mehr genug in Erinnerung, aber ich weiß, dass er in einem Anzug da auch mit rumgerannt ist.
Ja, ja, eben, ganz genau. Ja. Dann haben wir Yumbly Gonzalez als Melly. Die habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr Videospiele wie Star Wars Outlaws oder Far Cry 6 gespielt habt, denn da hat sie ihre Stimme geliehen. Die Filmografie, ganz ehrlich, sagen mir gar nichts. Tarot, Tödliche Prophezeiung, Schlummerland, Slumberland, Pin, Text, Chip and Chap on a Quest. Also keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Und auch bei den Serien habe ich weder Jupiter's Legacy noch Private Eyes noch Working Moms oder sonst irgendwas gesehen. Also ich kannte sie jetzt nicht vorher. Dann haben wir in der Rolle der, und jetzt bin ich mal gespannt, ob bei dir was klingelt, der Rachel Garrett, Casey Rawl. Und Casey Rawl, die hat man vielleicht schon in Once Upon a Time gesehen, die hat auch mal in dem Act X Reboot mitgespielt, die hat in 14 Folgen Hannibal mitgespielt. Da war sie, jetzt muss ich gerade mal gucken, wer sie da war. Da hat sie die Abigail Hobbs gespielt. Und ich habe die Serie zwar gesehen, weiß aber jetzt auch gerade nicht mehr, wer das jetzt da war. Und ja, sie hat in Wie die Besucher beim Remake mitgespielt und beim Caprica Remake. Also sie hat nicht so das glückliche Händchen für die Auswahl ihrer Serien. Die haben alle nicht so die lange Halbwertszeit. Aber ich habe gerade eben gesagt, hat es bei dir schon geklingelt, als ich den Namen Rachel Garrett erwähnt habe?
Ja, es war irgendwas mit, was nicht auch bei TNG irgendwas, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Genau, Rachel Garrett, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen erst nachträglich mitgekriegt, als ich mir dann eben hier die Liste durchgeguckt habe, weil der Ton, wir haben ja einen Screener gehabt auf Englisch ohne Untertitel, und der Ton war so grottenschlecht abgemischt. So unglaublich grottenschlecht abgemischt, dass du große Teile der Dialoge fast nicht verstanden hast. Es war, also es ging nicht nur mir so, es ging dir so, es ging auch dem Sven so und seiner Lebensgefährtin, wo wir das geschaut haben und so weiter. Also das liegt jetzt nicht irgendwie, ihr habt die schlechte Boxen gehabt, ich habe alles verstanden, den Bullshit habt ihr alles verstanden, ihr behört es einfach nur, wenn ihr es auf Englisch guckt. Also Rachel Garrett.
Ja, gerade der Anfang, den konnte man ja fast nichts davon verstehen.
Ja, Rachel Garrett war oder wird die zukünftige Kapitänin der USS Enterprise C. Und die USS Enterprise C, die kennen wir aus der berühmten Folge, einer der besten TNG-Folgen, Yesterday's Enterprise, auf Deutsch gestern war heute, aus TNG. Das ist die Folge, wo aus so einem Temporal Rift plötzlich diese Enterprise C auftaucht, total demoliert ist und sich dadurch dann die Zukunft geändert hat, wo die Föderation in einem ewigen Dauerkrieg mit den Klingonen liegt. Und wo dann sich die Brücke auf einmal so dunkel wurde und alle so ein bisschen andere Uniformen haben und nur Geinen merkt, da stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Und ja, die hat man also da auch reingebracht, überhaupt wie diese ganze, und das war dann das Einzige, woran ich mich auch festmachen konnte, wann diese Serie also ungefähr spielt. Wenn die also da so irgendwie Anfang, Mitte 20 ist, sie dann eben später als Captain irgendwie so Mitte, Ende 40 sein muss, dann hat das also ungefähr so 20 Jahre vor Picard und TNG gespielt. Nicht, dass das irgendeine Art interessant wäre für irgendwas in dieser Serie. Also, oder in dieser Folge. Es ist völlig, völlig irrelevant, wann das spielt. Ich weiß aber aus dem ein oder anderen Interview der Macher, dass das für die ein Riesending war, zu welchem Zeitpunkt sie das ansiedeln. Und dann denke ich mir so, my ass, war das ein Riesending. Ihr hättet es irgendwann, irgendwo in irgendeiner Timeline ansiedeln können. Es wäre völlig wurscht gewesen. Und ihr hättet das auch irgendwann, irgendwo in irgendeinem Franchise ansiedeln können. Es wäre auch völlig wurscht gewesen. Das hätte auch Star Trek, Doctor Who oder sonst was sein können. Es ist völlig beliebig und belanglos.
Ja, vor allen Dingen diese ganze, wann es stattfindet. Also, was ich erwartet habe, war quasi, dass die mehr oder weniger am Ende von Discovery der zweiten Staffel anknüpfen und zeigen, wie Frau Giorgio Probleme hat, sich in Section 31 einzugliedern. Das ist es ja nicht geworden. Wir skippen ja quasi den gesamten Teil und sind dann etliche Jahre später danach. Also quasi die Zeit, die seitdem in unserer realen Welt vergangen ist, ist quasi da auch vergangen und die interessante Story bekommen wir gar nicht mit.
Dann gibt's noch zwei weitere in dem Team. Zum einen gibt's noch den Boss des Ganzen. Das ist Alok. Der wird gespielt von Omari Hardwick. Und Omari Hardwick, den habt ihr auch vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Army of Dead gesehen habt, also das die Fortsetzung davon auf Netflix, wenn ihr das A-Team Remake gesehen habt oder Kick-Ass, da hat mitgespielt. In Serien könntet ihr ihn neben den ganz üblichen Geschichten, wie es irgendeinem CSI, weil jeder in irgendeinem CSI mitspielt, gesehen haben, auch hier dann nochmal unter Umständen vielleicht bei Lie to Me oder bei Crossing Jordan. So, er ist so der Boss des Ganzen und komplettiert wird dann das Ganze durch den vulkanischen, anmutenden Roboter, Androiden, Hülle, Fass. Der wird gespielt und auch gesprochen von Sven Roygrock. Roygrock, er kommt aus Südafrika, gibt sich aber irgendwie da selber einen für mein Empfinden krass schottischen Akzent, was dazu führt, dass man also einen Vulkanier hat, der einen krass schottischen Akzent oder einen unglaublichen schottischen Akzent hat, der auch völlig ablenkt, überhaupt nicht passt und das ganze Ding irgendwie sehr seltsam ist, denn er ist aber auch gleichzeitig so ein kleines Wesen. Ihr müsst euch das vorstellen wie die Reise ins Ich oder die fantastische Reise, also praktisch ein miniaturisiertes Alien in einem kleinen Raumschiff, das in dem Vulkanier-Roboterhüllen drin sitzt und das Ganze steuert.
Hat das irgendeine, kannst du mir sagen, dass das irgendeine Relevanz im Trek-Universum hat? Der ist doch bestimmt
in der Art und Weise vorgekommen. Es kam noch niemals vor. Es ist völliger, also sowas gab's halt noch nicht. Ich will nicht sagen, es ist völliger Quatsch, weil dann kommen wieder die um die Ecken. Ja, Quatsch in dem Universum, wo sich beamen können. Das ist auch Quatsch. Ja. Ihr wisst, was ich meine, ja. Also vernünftige Menschen wissen, was ich meine. Alle, die es nicht wissen. Und ja, also ich guck mal eben schnell, wer da jetzt nochmal dieser Fass ist. Also das Ganze ist, also der ist halt, ja, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Es ist ein kleines Wesen in einem kleinen Raumschiff, das in einer Vulkanierhöhle mit schottischem Akzent wohnt und lebt und handelt. Ja, was soll ich sagen? Also wir haben diese lustige Ocean's 11-Truppe und es setzt, wie du gerade eben schon gesagt hast, die Handlung ein bisschen nach dem von Discovery ein. Nämlich die Georgiou hat sich irgendwann außerhalb der bekannten Milchstraße irgendwie abgesetzt und betreibt dort eine Bar. Ja. Und ja.
Also quasi wieder Geinen.
Genau, so ungefähr. Nur halt ein bisschen mehr shady und jetzt will es aber der Fall, dass sie als Emperor Georgiou, und so geht der Film auch los, und der geht eigentlich relativ drastisch los, denn ganz am Anfang sieht man die junge Philippa, die völlig anders aussieht als Michelle Yeoh und auch komplett anders spricht. Also Michelle Yeoh hat ja doch einen sehr starken englischen Akzent. Ja.
Ja, und sie haben es ein klein wenig, die Schauspielerin kann es ein klein wenig andeuten, wie Michelle Yeoh spricht. Ich habe auch versucht, bewusst darauf zu achten, weil die Michelle Yeoh ja doch einen sehr krassen Akzent hat, beziehungsweise ihre eigene Sprechweise, dieses typische Chinesisch-Englisch für Leute, die aber relativ gut und lange Englisch sprechen und trotzdem ihren Wurzeln sehr treu geblieben sind. Sie versucht das ein bisschen zu imitieren, aber nicht so krass, wie Michelle Yeoh das selber macht.
Ja, und sie sieht ja halt auch null ähnlich, also überhaupt nicht ähnlich. Ja. Man sieht also diese junge Philippa Georgiou, die noch keine Kaiserin ist, auf dem Weg zur Kaiserin und sie hat die letzte Prüfung zu bestehen und wie halt das Terranische Imperium so ist, besteht die letzte Prüfung darin, mehr oder weniger halt ihre Familie auszulöschen, damit sie halt keine Verbindung mehr hat. So. Es gab aber einen zweiten Kandidaten, nämlich den Zen, und dieser Zen, mit dem sie auch eine Liebesbeziehung hat, die uns in 2-3 sekündigen Flashbacks gezeigt wird. Dieser Zen schafft es halt eben nicht, seine Familie umzubringen. Und deswegen wird also die Philippa Kaiserin und Kalif anstelle des Kalifen. Und der Zen, der muss dann ihr im wahrsten Sinn des Wortes Fußabtreter werden. So, oder?
Das fand ich ja noch den spannendsten Teil überhaupt dieser Erzählung. Das war noch gut inszeniert und da hatte man noch nicht diesen aufgesetzten Oceans 11, Section 31, Guardians of the Galaxy, Suicide Squad Mischding Verschnitt mit drin, weil das hat sich noch wie eine Story angefühlt. Das hat sich noch wie ein Anfang von einem wirklichen Film, vielleicht auch nicht von einem Film, aber wie von einer Serie angefühlt.
Ganz genau. Und da hätte man ja irgendwie was draus machen können. Das Einzige, was sie allerdings gemacht haben, ist, dass sich die Giorgio, als sie noch Imperatorin war, gedacht hat, ui, ich brauche so einen Plan B für den Fall, dass ich hier geputscht werde. Also baue ich die super, hyper, duper, mega Waffe. Für den Fall, dass mich irgendjemand wegputscht, dann drücke ich auf den Knopf und dann wird das ganze, die ganze Galaxis oder der ganze Quadrant, glaube ich, wird gesagt. Der ganze Quadrant wird dann auf einen Schlag ausgelöscht. So.
Ja. Von so einer kleinen Kugel.
Von so einer kleinen Kugel. So. Wie auch immer das funktionieren soll, wird nicht näher erklärt, ist auch völlig wurscht. So. Und diese Waffe, Godspeed oder Godsend. Godsend, genau, Godsend. Womit dann auch so ganz schlechtes Wort gemacht wird, nämlich so, ist es jetzt Godsend oder Godsend oder Godsend? Und darüber streiten sich dann diese Charakter wirklich 2 Minuten lang, nachdem gerade vorher ihr Schiff explodiert ist und sie jetzt überhaupt nicht wissen, wie sie von diesem Planeten wegkommen sollen, und darüber streiten sie sich dann. Also völlig deplatziert. Und naja, also diese Waffe, die ist jetzt halt eben in Prime Universe angekommen und Section 31 soll die also wieder beschaffen und die Übergabe läuft schief. Und da war es auch noch gar nicht so schlecht, denn wir haben diese zugegebenermaßen recht günstig gebautes Barset, an dem dann also sich die ganzen Section 31 Geheimagenten einfinden, die alle so unglaublich geheim sind, dass sie also jeder sofort erkennt. Natürlich, Philippa ist natürlich ganz klassisch. Sie werden uns aber auch vorher so richtig schön alle im Bild gezeigt.
Also, ja. Also, ey, dieser ganze Teil, ich kann mich so über diesen Teil aufregen. Nicht nur, dass diese Bar wie diese Copy-Paste-Armee bei Picard aussah. Also von außen sah es wie ein wirklich schlecht gemachtes Modell aus, was einfach nur kopiert wurde von irgendwoher. Dann gehen sie da rein und machen wirklich so diesen Trailer-Talk, wenn die anstatt Leute mal vorzustellen und sie agieren zu lassen. Was passiert? Giorgio entdeckt die direkt alle und sagt, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Der hat die Eigenschaft, der hat die Eigenschaft, der hat die Eigenschaft. Und es wird ein quasi so eine kleine Plot-Explanation. Wir haben nur Exposition hier. Wir haben nur Charakterbeschreibungen in diesen Szenen. Und sollen dadurch direkt erstmal mit denen sympathisieren. Das ist hier der Böse aus der Truppe. Das ist hier der Verrückte aus der Truppe. Die hat ein dunkles Geheimnis. Die macht immer das und das. Und die hat die und die Fähigkeit. Ja, danke. Wollt ihr das nicht einmal im Film zeigen, anstatt mir das alles nur zu erklären?
Ja, nö, wird's nicht. Eine davon, eine Deltanerin, wird auch sofort gekillt. Dabei hätte sie eigentlich noch mit die lustigste Fähigkeit gehabt, denn sie konnte einfach durch Blicke Menschen unsterblich in sich verlieben lassen. Das wäre ja, da hätte man ja was draus machen können. Aber die wird sofort gekillt. Und dann gab's noch mal ein zweites lustiges Plot-Device, das war ja dann schon mal ganz okay, denn mit diesen verschiedenen Phasen. Ja, also wo sie dann so ein Gerät hatte, wo sich die Giorgio dann also in eine andere Phase verschieben konnte und sie deswegen dann sozusagen immun war, warum sie dann durch Wände laufen konnte, aber nicht durch den Boden gefallen ist, okay, so be it halt, ja, und dann war das aber so unglaublich schlecht inszeniert, denn dann wird dieses Gerät, also diese Superwaffe, die soll zur Übergabe kommen, die wird dann gestohlen. Und dann fing schon dieses die ganze Zeit, wir wollen so unglaublich witzig sein. Als es dann zum Beispiel diese Sexszene gab mit dem 2 Aliens im Nachbarzimmer von der Bar, ja, wo sie dann so durch die Wand durchbrechen. Und es war halt alles einfach nicht komisch. Also ich meine, klar, sind wir ehrlich, natürlich gibt's Menschen, die werden sich beömmeln davor und jetzt kann man auch sagen, über Humor kann man nicht streiten und bla, von mir aus so biert, ich fand's halt 0,0 lustig. Und ich weiß, wohin sie gehen
alles,
wollten.
Das wirkt ja alles komplett aufgesetzt. Das wirkt ja alles komplett nur gewollt. Wir schreiben hier mal was Lustiges, weil es lustig sein soll. Wir machen nicht irgendwelche lustigen Charaktere, die versuchen, irgendwas Lustiges rüberzubringen. Es ist so ein bisschen, als ob ein Anfänger im Comedy versucht, Comedy zu schreiben.
Ja. Indem er einfach andere Sachen kopiert und das sind schlecht. Ich hat mich da erinnert gefühlt, ich weiß nicht mehr, welcher Sketch das war. Aber stell dir vor, du spielst irgendwie so den Monty Python Sketch, keine Ahnung, nehmen wir mal den mit dem schwarzen Ritter an der Brücke in Ritter der Kokosnuss nach. Ja? Mhm. Und du spielst den aber halt irgendwie so mit Laienschauspielern nach. Weißt du, was ich meine? Also dann ist der vielleicht noch irgendwie so witzig, aber ist es halt nicht, weil es ist halt nicht gut, ja. Und es ist halt nicht gut gemacht und die haben kein Comedy-Timing und du kennst den Gag auch schon, weil jeder dieser Gags ist halt auch nicht neu. Solche Gags hast du halt schon 100.000 Mal gesehen in besser und mit besserem Timing. Und so zieht sich das halt die ganze Zeit durch. Auf der einen Seite ist der Film teilweise ultra brutal, ja. Und dann will er wieder witzig sein, was überhaupt nicht passt. Und dann wird also diese Superwaffe wird dann von einem ominösen Maskierten geklaut. Da muss sich Michel Yeoh dann noch einen Martial Arts Kampf mit dem liefern. Und es ist halt ehrlich gesagt ab dieser Sekunde schon klar, dass das natürlich ihr ehemaliger Geliebter ist, weil wer soll es sonst sein?
Genau, wenn jemand maskiert ist, dann muss man ihn kennen. Und wir haben wenige Leute bisher in diesem Film kennengelernt und die werden auch nicht plötzlich eine genmanipulierte Michael da reinstecken, die dann keiner in dem Film irgendwie sonst kennt. Aber ja, das ist, es wirkt alles, wie ich gerade schon gesagt habe, es war unglaublich aufgesetzt, es war unglaublich gewollt. Und das, was Giorgio ja in Discovery so ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass Discovery ja schon eine tiefernste Serie war. Da gab es wenig Witz, gerade im Anfang war es depressiv, Michael zu schreiben oder Michael zuzuhören. Und Giorgio war dann der Gegenpol dazu. Die war diejenige, die Witze gemacht hat und die mit Sarkasmus reingekommen ist und die dann ein bisschen aus der Szenerie vom Rest von Discovery ausgebrochen ist, was sie wunderbar geschafft hat. Aber wenn das plötzlich alle wollen und dann noch in schlecht, dann kann man sich's kaum ansehen.
Ja. Naja, und dann geht's im Grunde genommen so, man muss halt dann eben das Doomsday-Device, Godsend, was auch immer, halt wiederkriegen. Ich habe ehrlich gesagt schon gar nicht mehr gecheckt, warum die dann auf dem einen oder anderen Planeten irgendwie waren. Es gibt natürlich noch einen Maulwurf, auch da ist relativ schnell vorhersehbar, wer das war und warum und wieso. Und ganz ehrlich, es interessiert auch einen einfach gar nicht mehr. Und wir haben das, wie gesagt, zu dritt geguckt und ich habe dann irgendwann mal, weil der Screener ist dann ein, zwei Mal abgebrochen, da mussten wir den neu starten und dann haben wir halt öfters mal den Fortschrittsbalken gesehen und haben halt dann wirklich unisono alle gesagt so, boah, erst eine halbe Stunde rum, boah, erst die Hälfte rum, oh, das zog sich alles so lange. Also ich glaube, es war, ja, ich komme mit Fatih, machen wir gleich. Dazu kommt auch noch diese Inszenierung, denn es wird einem die ganze Zeit so suggeriert, als wäre das eine Sternenflottendatei, die irgendjemand sich anschaut, weil es gibt dann so immer Transmission One, ja, kommt dann so als Title Card und dann ist die Sektion, in der die Szenerie in der Bar vorbei. Dann kommt Transmission 2, The Journey oder so irgendwas, ja, und dann sind sie halt dann auf dem Weg irgendwo hin und dann Transmission 3 und dann Transmission 4 und bla. Und dann denkst du die ganze Zeit, was soll das? Also das hast du halt so vorher nicht gesehen. Es holt dich auch jedes Mal raus und es hat auch am Ende überhaupt keinen Payoff. Also es ist nicht so, und damit hatte ich dann die ganze Zeit gedacht, ah, okay, und das Ende vom Lied ist dann im Abklapp sowas wie bei Enterprise, wo dann eben Riker und Deanna das Holodeck-Programm schließen, dachte ich hier, ah, okay, guck mal, am Ende ist dann der Gag, dass irgendjemand, den wir kennen, irgendein Cameo, den wir kennen, der hat auf seinem Notepad oder auf seinem Tablet oder irgendeinem Holodeck oder so diesen Kram angeguckt. Davon bin ich ziemlich fest ausgegangen. Ja. Aber das passiert gar nicht. Und es war auch wieder so eine Sache, so ganz am Anfang, die mich so, ach, das regt mich immer so auf, und denke ich mir, komm, es wäre doch so einfach, das anders zu machen. Dann wird das Dossier von Philippa Georgiou eingeblendet. Und da wird dann ganz kurz gesagt, wer die ist und was die gemacht hat. Ne? Ja. Für den Zuschauer, die sie nicht kennen. Und ich hasse es, wenn in Filmen solche Dossiers aus Filmschnipseln bestehen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ah, das finde ich immer so kacke, wenn das war schon bei, ist das der mit den Wahlen, wo man zeigt, wie die Enterprise explodiert aus einer Außenansicht, die halt, wo halt dann eine Kamera hätte sein müssen. Wo man, ja, und ich finde das so schlimm, wenn in diesen Dossiers dann immer Filmschnipsel, also in Universe dann Filmschnipsel, wenn das einer erzählen würde, man macht einen Track, so ein Flashback, okay, von mir aus, aber es soll ja eine Datei sein, eine Akte sein. Ah, ich finde das immer so faul. Ja, also ich finde das glaube, so faul.
Ich glaube, der ganze Witz daran sollte sein, an diesen Einblendungen, dass das am Ende halt mit dem Charakter von Jamie Lee Curtis zu tun hat, die sich das Ganze dann reinzieht und dann sie auch diejenige ist, die dann auftaucht, so in so einer Hommage an Everything, Everywhere, All at Once, weil seitdem sind ja die Michelle Yeoh und sie die Best Buddies und das dann soll noch dieser tolle Aha-Moment sein, aber ich habe das Gefühl, nachdem ich darüber nachgedacht habe, was das überhaupt alles soll, dass das dann zu ihr als überstehenden Boss von allen hinleiten soll, was natürlich nur der Payoff ist, wenn man weiß, in welchem Kontext Jamie Lee Curtis dabei ist.
Ja, weil ist ja, man kennt ja Jamie Lee Curtis aus ganz vielen Star Trek Rollen, also ja, es macht ja total Sinn, ihr da so ein Cameo zu geben, und vor allem hatte das dann am Ende nochmal so Charlie's Angels Vibe oder so, Cobra übernehmen sie für die Älteren unter euch, ja heute Mission Impossible, ja, also da merkst du halt eben, das Ganze war dann doch einfach nur der Pilotfilm jetzt zusammengeschnitten, weil das Ganze sollte dann natürlich auch irgendwie in eine Serie münden, wo sie wahrscheinlich jede Woche ein neues Abenteuer erleben, diese langweilige Crew, ja. Und
Ich glaube, soweit ich weiß, sollte es schon eine Serie sein, aber so ein One-Off, also eine Staffel, so eine Limited Series.
Na gut, aber es wird damit halt aufgemacht, dass es jetzt diese Suicide Squad Section 31 Band gibt, ja, die halt jetzt von Jamie Lee Curtis regelmäßig ihre Missionen kriegt. So endet das Ganze.
Genau, aber der ganze Film, der besteht, diese Versatzstücke, die wir da sehen, sind dann schon die Folgen. Das soll wohl, meiner Meinung nach, ist das die Story dann von der Serie gewesen.
Ja, aber da fehlt doch voll viel zwischendrin. Plötzlich entwickelt irgendwie der Chef da, der Alec oder wie der heißt, dann so, also sind die auf einmal super befreundet, also eher mit Michelle Yeoh. Also sind die so, auf einmal sind die so Buddies, am Ende halten sie sogar Händchen. Denkst du so, hä?
Ja, aber
wo kam das denn auf einmal genau her? Wie als wenn da was fehlen würde.
Das fehlt ja. Es fehlt ja das, dass man einfach, lass es 8 Folgen oder 9 Folgen
ja, genau, eben welche, genau,
sein
ja.
kann, in denen die sich kennenlernen und diesen Plot miteinander durchleben und dadurch zusammenwachsen. Das funktioniert dann einfach in so einem 100-Minuten-Film, zum Glück nur 100 Minuten, nicht so gut. Und man sieht einfach, wie die jede Viertelstunde oder jede 20 Minuten wäre quasi eine neue Folge gewesen. Wir hätten ein Intro gehabt, wir haben das mit der Bar gehabt, das wäre vielleicht zusammen eine Folge gewesen oder eine Rückblickfolge mit dem Piloten. Dann sind sie auf der Jagd auf diesem Planeten gestrandet, das hätte dann auch eine Folge sein können. Also da sind so 3, 4, 5 Folgen und dadurch, dass das so komprimiert war, fühlt sich alles einfach nicht wie verdient an. Und alle Charaktere, die dann so zu sollen und wo dann plötzlich Tode dazwischen sind, die einen nicht interessieren, das wäre in der Serie, wenn man die natürlich dann schon ein paar Stunden hat kennenlernen können.
Ja, also dann ist jetzt die Frage, ist das jetzt als Serie gedreht worden und sie haben danach einfach nur alles umgeschmissen? Also gibt es diese 5, 6, 7, 8 Folgen?
Nein, sie haben das als Serie, es wurde ursprünglich mal als Serie geplant und diese wurde dann umgeschrieben oder retooled, wie man das dann im Englischen immer so schön irgendwo geschrieben sehen steht, stehen sieht, umgeschrieben in einen Film. Und das meine ich damit. Sie haben es als Serie geplant mit wahrscheinlich verschiedenen Plotpoints und verschiedenen Plots. Aber am Ende musste es dann halt nur ein Film sein und dann hat man aus dem ganzen Versatz den Plänen, die man für die Serie hatte, einfach den gesamten Film gemacht.
Ja, genau. Und so fühlt sich's auch an.
Ja. Total. Also du, wir haben Versatzstücke. Jede Folge hätte dann irgendwie einen eigenen Stil haben können. Und man hat 10 verschiedene Stile, 10 verschiedene Episoden in einem so einem Film gehabt. Von den Einblendungen, von der lustigen Episode dazwischen, von der Action-Episode dazwischen, von der dramatischen Episode dazwischen. Und das will man alles in diesem 100-Minüter zusammenpacken. Und das ist einfach nur, das passt nicht zusammen. Die Summe der Teile ergibt kein Ganzes.
Ganz genau. Und dann ist es halt auch langweilig. Also es ist jetzt nicht so schlecht. Es ist aber auch leider nicht so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Und ja, ganz ehrlich, man muss es nicht mal aus Chronistenpflicht gucken. Also außer, dass halt jetzt Rachel Garrett mal erwähnt würde, was aber halt auch völlig irrelevant für irgendwas ist, hat das Ganze mit Star Trek nichts, also auch wirklich nichts zu tun. Gar nichts.
Nee,
null. Überhaupt
nicht mal mit Section
nichts.
31, meiner Meinung nach.
Ganz genau,
nur nicht das mal mit Section 31. Diese Idioten, Entschuldigung, diese Charaktere, die dabei drin sind, die sind wirklich völlig idiotisch geschrieben, die hätte Section 31 niemals angeworben. Die haben sowas wie einen Bashir, der einiges drauf hatte, angeworben, weil der mit seinen Fähigkeiten Dinge erreichen konnte, die andere vielleicht nicht erreichen könnten, weil der Insider war. Aber die holen doch nicht völlige behämmerte, nichtskönnende Trottel da rein, die dann Aufgabe für Section 31 erledigen sollen. Was auch meine Kritik an diesem Punkt ist, diesen Plot hätte nicht Section 31 erledigen müssen. Das hätte auch eine andere Spezialeinheit, das hätte irgendein Schiff erledigen können. Das war jetzt nichts, was unbedingt die Fähigkeiten von einer Sektion 31 Agententruppe verlangt. Die hätten das nicht erledigen müssen. Section 31 geht über Grenzen. Es ist ja nicht so, dass die Grenze wäre nur, dass die irgendwen töten in der Richtung. Die Grenze ist einfach, dass die Grenzen des Machbaren, die Grenzen der Ethik überschreiten, die Grenzen der Moral. Und das wird hier, ja, nee, die beschimpfen sich mal ein bisschen, da wird mal einer abgeknallt, aber das war's auch alles.
Weißt du, was das hätte sein können? Das hätte eigentlich eher so ein Prodigy-Plot sein können. Ja. Für die Kids von der Prodigy. Für die wäre das so, das wäre so der richtige Plot gewesen. Ja.
Ja.
So auf dem und dem Level, und da tut man eigentlich fast Prodigy Unrecht, wenn man sagt, auf dem Level spielt sie es ab. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das, wofür Section 31 eigentlich berüchtigt ist, kommt da überhaupt nicht zum Tragen, denn wir haben auch nicht mal einen cleveren Heist-Plot. Es ist ja ehrlich gesagt auch jetzt, dass da kein, wir müssen das Ding klauen-Plot da ist. Nee, wir müssen es halt nur wiederkriegen. Mhm. Und es wird am Ende auch alles super schnell aufgelöst und dann gibt's da nochmal einen Kampf gegen den Zen, weil natürlich dann relativ schnell rauskommt, dass er das ist und bla. Also es ist schlicht und ergreifend einfach langweilig und du hast es vorher schon gesagt und ich bin hier da wirklich der festen Überzeugung, das kommt bei raus, wenn ChatGPT mit einem schlechten Prompt ein Drehbuch schreibt.
Ja.
Und aber wenn der Prompt halt schlecht ist, also wenn du es gut promptest, kommt da auch bestimmt was Gutes bei raus oder zumindest was Mittelmäßiges bei raus. Aber das ist einfach, ja, machen wir mal eine Folge über Section 31, ohne ihm die Info zu geben, was ist Section 31 und blau und Pi und Peng. Also einfach nur so, bah, weil auch, ne, es ist, das Einzige, was da so ab und zu an Star Trek mal ein bisschen erinnert, ist, da beamt man halt und die haben Geräte, die Tricorder-Geräusche von den TNG-Tricordern machen. Aber es sind einfach nur Handys mit einer größeren Hülle außenrum. Mehr nicht. Also da ist auch, also auch die Sets, ne, die hatten ja 3 verschiedene Sets, den Steinbruch, das wahrscheinlich wieder benutzte Set von der La Sirena, zumindest sieht das so ähnlich aus, und die Bar. Das war's.
Ja.
Die 3 Sets.
Überall muss Feuerbälle im Hintergrund wieder sein.
Ganz genau, dann hatten sie noch ein paar Flammenwerfer von Discovery übrig, ja. Die kommen dann auch wieder und das war's. Das ist auch alles, sieht auch alles sehr billig aus. Die CGI-Effekte sind okay, da gibt's jetzt ehrlich gesagt nichts dran zu mäkeln, zumindest ist mir da so nichts aufgefallen. Aber ja, so und das sieht auch unglaublich langweilig aus. Wie gesagt, die Tricorder sind inzwischen einfach nur noch Smartphones, also da wird eine Plastikhülle drumherum gemacht und dann haben die ein Smartphone in der Hand. Das ist halt auch recht günstig. Und auf dem ist dann Elkas Theme Wallpaper draufgespielt und that's it. Ja, und ja. Und das war's mit Star Trek. Ansonsten hat das nichts, aber auch gar nichts mit Star Trek zu tun. Es gibt keinen moralischen Twist, es gibt kein moralisches Dilemma, außer dass die Rachel Garrett halt ab und zu mal rumläuft und sagt, oh, I'm Starfleet. Ja, ja. Wo man denkt so, ja, aber Section 31 ist Starfleet, wieso ist denn dann noch eine Starfleet-Tante, also so dabei? Das macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Also warum sie das so betont, macht keinen Sinn. Diese ganze Truppe ja. Macht keinen Sinn und ja, es ist... Ja.
Also ein Sektion 31-Film hätte sowas wie Dame König Ass Spion sein können.
Zum
oder,
Beispiel.
Oder was haben wir noch? Bridge of Spies, irgendwie sowas, was ganz Zwielichtiges. Da kann man nochmal ein bisschen James-Bond-Witz in der Richtung mit reinbringen. Aber das muss sehr viele Grautöne und sehr viele ethische, fragwürdige Entscheidungen mit drin haben.
Ja, von mir aus kopier In the Pale Moonlight. Wenn ja, schon, denn schon.
Genau.
Ja. Mach halt das nochmal oder sowas. Aber auf diesem Level muss, weil sonst brauche ich es nicht Section 31 nennen, dann kann ich es irgendwie nennen, dann kann ich es auch Philippas muntere Kirmestruppe nennen und mach halt dann irgendwie was oder die Abenteuer der lustigen Philippa und dann ist auch gut, ja.
Ja.
Also ja, das war absolut nichts und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass die wissen, dass das Schrott ist. Also da kann mir keiner erzählen, dass der sagt, dass irgendjemand sagt, das ist gut. Und ganz ehrlich, sollte das irgendjemand da draußen wirklich ernsthaft gut finden, schreibt uns. Wir wollen wissen, warum und was ihr daran gut findet. Wirklich. Und wenn ihr euch beömmelt habt vor Lachen, schreibt's uns. An welchen Stellen habt ihr euch bepisst vor Lachen und habt nie wieder aufhören können? Und was macht ihr eigentlich dann, wenn ihr gute Comedy seht? Sterbt ihr dann daran, weil ihr euch im wahrsten Sinn des Wortes totlacht? Das wollen wir von euch wissen. Schreibt's uns an info@nerdizismus.de oder schickt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. Und natürlich noch viel wichtiger, und da wird's wirklich lustig, kauft euch ein Ticket für Nerdikrismus am 25.01. im Rabbit Hole Theater in Essen. So, ich glaube, mehr, Michael, müssen wir dazu nicht sagen. Oder habe ich irgendwas, oder du glaubst noch irgendwas dazu sagen?
Nee. Lass uns das Ding vergessen. Genauso wie Lower Decks Discovery rausgeschrieben hat, schreiben wir jetzt einmal Section 31 raus.
So sieht's aus. In diesem Sinne, macht Idiot. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.